Das ist die wichtige, wichtige Botschaft zum Jahresanfang. Your time is coming, don't be late, let it shine.
Guten Tag, lieber Boris. Wer war das?
Das war ein Take That und ich oute mich zum wiederholten Mal. Ich bin ein legendärer, großer Take That-Fan. Ich bin nicht zur Teenie-Zeit, war ich noch nicht so richtig Take That-Fan, obwohl die immer schon gute Lieder hatten. Aber ich bin etwas später eingestiegen und meine Frau und ich und andere Menschen auch, wie zum Beispiel Jens Rieber, der in unserer Take-That-Gruppe ist, oder auch unsere Zahnärztin. Wir sind Groupies, bekennende Take-That-Groupies. Wir gehen zu jeder Möglichkeit, zu jedem Konzert. Und dieses Jahr 2023 hat nur scheiß Perspektiven. Aber eine Perspektive ist ein Knaller. Wir werden bei Take-That am 1. Juli im Hyde Park sein. Und alle Take-That-Fans sollten da auch hinkommen. Und danach werden wir nochmal, und das ist wirklich grandios, im Schlossgarten irgendwo in Dänemark sein, weil da geben sie nämlich auch ein Konzert. Und da der Musical Director von Take-That, Mike Stevens, ein guter Freund von uns ist und wir nicht, also nicht mal davor zurückschrecken, persönlich Menschen zu daten, die uns näher an unsere Helden bringen, freuen wir uns sehr, 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 sie alle da zu treffen, in den Arm zu nehmen. Und bei uns in der Küche zum Beispiel hängt auch ein Schild, Originalschild von der letzten Tournee, Take That Catering. Das stand auf der Tür vom Catering drauf, das haben wir mitgenommen. Wir sind bekennende, richtig bekennende Freaks und Take That ist, man glaubt es kaum und die meisten Menschen wissen es nicht und guckt euch einfach in YouTube die letzte Show an oder hört euch das letzte Album an, das Live-Album von der letzten Tour. Es ist live das Größte, was es zurzeit gibt.
Das klingt fantastisch. Ich bin auch ein Bewunderer von Gary Barlow, weil ich ja Leute, ich glaube, der strahlt auf mich immer so ein bisschen so eine Spießigkeit aus, aber der versucht natürlich seinen Erfolg zu halten und macht das klaren Kopfes. Der hat ja hingekriegt ein Duett auch mit Agnetha, als die noch dunklen, aber zeigt sich nicht Zeiten weg war. Und ja, also das ist natürlich auch immer der Widersacher gewesen, glaube ich, von Robbie Williams, weil Robbie Williams ja total durchgeknallt war. Und ich glaube, Gary Barlow ist so der Kopf.
Gary Barlow ist tatsächlich auch ein bisschen langweilig auf der einen Seite. Also sein eigenes, er hat ja letztes Jahr so eine eigene Tournee gehabt und so. Das honorieren wir dann auch und holen uns auch das Album und so. Aber das ist eigentlich immer ein bisschen langweiliger und so. Es ist nicht so richtig 100% Pop und er steht ja auch nicht für die tollen Moves. Die Take That früher, da war er auch schon draußen, weil er mehr Kunst machen will. Er hat ein tolles Musical in London auf der Bühne. Das kriegt er, glaube ich, sogar einen Preis. Er hat sag mal so musikalisch, sein eigenes Album ist, wie gesagt, dann eher so orchestral und eher so ein bisschen getragen. Aber in der Kombination ist das großartig. Es ist wie bei Lennon McCartney, Keith Richards und Mick Jagger. Es braucht Gegenpole. Und das haben die bei Take That in der Dreierkonstellation mit Mark und ihm und Dings. Das passt richtig gut zusammen.
Ja, sehr schön. Und Shine lässt uns ja dann hoffen, dass wir alle die Arme hochreißen und versuchen zu scheinen in diesem Jahr.
Ja, Silvester haben ja schon einige die Arme hochgerissen und haben probiert zu scheinen. Das war allerdings die Mischpoke, mit der wir gar nichts zu tun haben wollen.
Du meinst diese Gruppen, also die, wie hießen die, Südasiaten?
Nee, das sind die Westasiaten. Ja,
die Westasiaten, die jetzt von der Politik möglichst verharmlost werden. Alle bemühen sich da zu verharmlosen, was das für Leute waren. Aber eigentlich wissen wir es ja alle. Womit ich nicht absprechen möchte, dass sicherlich auch Deutsche dazwischen waren. Von mir aus können sie die alle einsperren, solange sie einfach die Leute benennen, die dabei gewesen sind. Und das waren, und das sind ja auch schon seit Jahren, Migranten. Nicht umsonst habe ich 2015 mal einen Text gemacht über diese Silvestersause und habe gehabt, es irgendwie benannt, wie sollte man das nennen, multikulturelle Jahresendbereicherung mit Böllern und Angrapschen, oder man fragt sich ja, man braucht in Deutschland jetzt Schutz vor Schutzsuchenden.
Das ist wirklich eine einmalige Situation, Schutz vor Schutzsuchenden, und die Menschen, die hierher kommen, denen wir Schutz bieten, lachen uns rotzenfrech ins Gesicht, halten sich einen Scheißdreck an unsere Regeln, die tun, und ich verstehe nicht, dass also Menschen wie ich, die sich trauen, noch das klar auszudrücken irgendwie, dass die am Ende noch in die böse Ecke gestellt werden. Und ich verstehe nicht, andersrum, ich weiß genau, ist ja auch mein Beruf sozusagen, zu wissen, was das Volk irgendwie denkt in der Menge. Das Volk sieht das alles völlig anders. Ich kenne in meinem gesamten Umfeld, in den Vereinen, wo wir sind, ich bin ja auch hier bei Freimaurern und sonst irgendwas, nirgendwo gibt es einen einzigen Menschen, kein Witz, Nicht mal jüngere Leute, keinen einzigen Menschen, der das, was in Berlin passiert, gut findet, der findet, dass sie auf dem richtigen Weg sind, der es gut findet, dass Atomkraftwerke abgeschaltet werden und wir wie blöd Steinkohle verbrennen. Ich finde keinen. Und wenn du dann siehst, was passiert ist nach der Silvesternacht, übrigens ja, zum, wie du eben gesagt hast, schon zum zweiten Mal, und wenn man dann will, wenn man sehen will, wer dem Ganzen den richtigen Vogel obendrauf nochmal setzt, ja, das ist die Claudia Roth. Die ja. kurz nach dem Begrüßen des neuen Jahres, zugegebenermaßen im Unwissen, was um sie rum passiert, weil die leben an ihrer Blase und kriegen ja nichts mit, hat sie ein legendäres, wunderbares Statement abgegeben. Ich zitiere nochmal: Es war ein so buntes und so vielfältiges Silvester in Berlin. Alles andere als langweilig. Verschiedene Kulturen feierten den Jahreswechsel zusammen, gemeinsam und begegneten sich auf ganz besondere Art und Weise. Ich bin dankbar. Dankbar für diese Bereicherung und die Diversität in unserem Land. Es ist eine bunte Republik und nicht grau und einfältig, wie es sich die Zurückgebliebenen, die Ewiggestrigen wünschen. Ich hoffe auf noch viele bunte Silvester in Berlin und überall. Die Frau gehört in die Klapse. Ernsthaft. Ich meine, die gehört schon immer in die Klapse. Die hat ja schon Tonsteine Scherben und Rio Reiser zerstört und viele anderen Quatsch gemacht, Dokumenta und sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, wenn zur Dummheit, zur Infantilität, zum Bildungsversagen dann auch noch Pech dazu kommt, dann gibst du so ein Statement ab in so einer Nacht.
Ja, Claudia Roth ist ja sowieso meine erklärte Hasskappe. Ich sage immer, das ist die einzige, die zu Halloween keine Kostümkosten hat. Wenn die irgendwo klingelt zu Halloween, braucht die überhaupt gar nichts sagen. Die klingelt, die Leute sehen die und schmeißen alles an Süßigkeiten aus allen Fenstern, damit es bloß wieder geht. Und ich finde, man sollte die auch vom Netz nehmen, weil die nämlich auch nicht mehr rund läuft. Aber das stimmt. Diese bekloppte Rede, war die denn vor unserer bescheuerten Verteidigungsministerin? Denn da ist mir heute was zugespielt worden. Ein Bild von Frau Lamprecht. Während ihrer grandiosen Böllerrede, die ich ja in Berlin in Wühlmäusen noch verunglimpft habe, ich habe ja angefangen, Happy New Year zu singen und habe dann diese Hymne eingeblendet. Das kann man übrigens finden bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ich setze den Link unten drunter. Sehr schöne Nummer. Die Berliner haben es auch sofort verstanden, haben gelacht. Mir ist heute zugespielt worden ein Bild von Christine Lamprecht heißt sie, ne? Da steht drunter: Hallo zusammen, mein Name ist Hauke und ich suche meine Oma. Sie wurde zuletzt in Berlin gesehen, als sie nach 2 Pappen LSD und 3 Nasen Koks ein Video aufnahm, in dem sie behauptete, das Verteidigungsministerium zu leiten.
Ja, aber das musst du unten drunter posten. Das wollen die Menschen auf jeden Fall sehen.
Ich werde einen Link zu diesem Ding posten. Ja. Ist das nicht unglaublich? Aber glaubst du jetzt, ich habe ja mit Jan Caron zusammengearbeitet, Jan Caron und Judith Seven-Spader, 2 Journalisten, die mit mir ein Interview gemacht haben über, darf man über Transis lachen? Worauf ich gesagt habe, natürlich, darum sehen die ja auch alle so witzig aus. Das machen die ja mit Absicht, die sehen oft sehr witzig aus. Also mal Spaß beiseite, man darf über alles lachen und deshalb auch über Transis. Warum sollte man über die nicht lachen, über transsexuelle Menschen? Aber der Jan Caron hat ja für Reichelt TV mehrere Teams in die Welt geschickt. Ich glaube nach Düsseldorf, Frankfurt, Berlin und Hamburg.
Stuttgart.
Und hat vor, und Stuttgart, und hat vor Ort dann diese Reportage gemacht, die ich, also kann man uns jetzt wieder vorwerfen, wir wären Nazis. Ist das nicht unglaublich, wie oft man sich hier rausreden muss, dass man nicht Nazi ist, weil man einfach Dinge sagt, die offensichtlich auf der Straße liegen. Diese Interviews sind einfach knallhart. Die sind ein bisschen reißerisch gemacht, aber ich schätze den Jan Caron sehr. Und der ist alles andere als Nazi, genau wie du und ich das sind, nicht sind. Und ich war heilfroh, dass er diese Live-Schalten und Bereiche nun angeschleppt hat. Denn so ist die Bild-Zeitung nicht umhin gekommen, wirklich mal zu schreiben, wir haben ein Problem mit der Migration in Deutschland.
Und wir reden hier von der Bild-Zeitung, die ja normalerweise, also eigentlich prädestiniert sind, auch mal Sachen laut zu sagen, die im Volk so gären. Weil eigentlich ist das Konzept der Bild-Zeitung ist, sag mal, heute zu wissen, was Deutschland morgen denkt. Wir sind Papst, sage ich nur. Das ist eigentlich deren Geschäftskonzept. Und es ist umso erstaunlicher, dass auch die sich diesen ganzen Wahrheiten komplett verweigern. Die einzige Zeitung in Deutschland, glaube ich, die es noch ab und zu macht, ist die Welt. Ansonsten nur alternative Medien. Sonst siehst du das ja nur auf, keine Ahnung, Kontrafunk, eben Reichelt zum Beispiel. Wobei man auch sagen muss, du hast recht, bisschen reißerisch. Aber ich habe erst gedacht, naja, vielleicht haben die ja nur solche Sachen gefilmt. Aber das Tolle ist das, dank Social Media, es gibt es ja Hunderttausende von Clips aus ganz Deutschland. Und du siehst auf keinem dieser Clips, ich habe nicht alle 400.000 gesehen, aber ich habe sehr, sehr, sehr viele gesehen. Es ist überall die gleiche Mischpoke. Und meine Meinung ist, raus. Und zwar sofort raus aus dem Land, inklusive deren Familien. Mir scheißegal, ob die dann anfangen zu jammern oder so. Die haben es nicht verdient, sich hier aufzuhalten. Wir müssen Angst haben vor denen, die wir beschützen. Ich lache mich tot. Wir zahlen den ganzen Schmodder und die beschmeißen uns mit Böllern, schießen auf uns. Ich meine, jetzt hat die Faeser heute tatsächlich gesagt, wir müssen jetzt auch das Schusswaffengesetz in Bezug auf Schreckschusspistolen ändern. Warum müssen wir das Gesetz ändern, wenn ein paar Gesetzlose außer Kontrolle sind und die Innenministerin nicht in der Lage ist, nicht im Entferntesten in der Lage ist, die Sache in den Griff zu kriegen? Warum muss man dann Gesetze ändern? Man muss sie nur ausführen.
Das kann ich dir sagen, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir immer jemanden mitnehmen müssen. Wir müssen immer jemanden mitnehmen. Und dass man natürlich die Schwächeren mitnehmen muss. Und dass man vielleicht auch, naja, schwächer sagt ja einige, alles Leute, die vielleicht nicht so intelligent sind oder nicht so beweglich sind oder nicht so, was weiß ich, die Schwächeren, die nimmt man eben mit. Aber man muss keine Straftäter mitnehmen. Und wenn ein Migrant eine Straftat begeht, dann ist es ein Straftäter. Genau wie ein Deutscher übrigens, der eine Straftat begeht. Und wenn man zu Silvester Böller schmeißt auf Menschen oder auf Rettungsfahrzeuge, dann muss man nicht Böller verbieten, sondern man muss die einfach wegsperren. Ganz einfach.
Weißt du, was mich total krank macht bei der ganzen Geschichte? Und zwar, ich bin total dabei. Ich glaube, wenn man selber kräftig und stark ist, dann kann man sich erlauben, jemanden mitzunehmen. Unser Land wird gerade systematisch zerstört. Unsere gesamte, alles, was für das Deutschland mal stand, made in Germany, zuverlässig, Pünktlichkeit, bla bla, alles das, gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt schon deutlich geschwächt. Wir sind auf dem Weg, richtig schwach zu werden. Und immer noch geht die ganze Kohle nicht ins eigene Land, nicht in das eigene Volk, nicht in die eigene Infrastruktur und so weiter. Es geht ausschließlich dahin, wo man sich irgendwie als Moralist, als jemand mit einer, der eine tolle Ideologie vertritt, verkaufen kann. Diese, und es sind in erster Linie tatsächlich die Grünen, die inzwischen übrigens auch noch diese ganzen Non-Government Organization, NGOs abgekürzt, ja, das sind alles Government Organizations, weil sie alle vom Government Geld bekommen. Sie bekommen alle von den Grünen Geld. Die Grünen haben ihre Mischpoke überall reingesetzt. Übrigens ein Konzept aus den 1930er Jahren, überall einzelne Leute reinzusetzen, um dann überall das Land zu unterwandern. Und das machen die gerade. Die wollen uns glauben machen, dass tatsächlich das, was Sie vertreten, dass das die Mehrheitsmeinung ist und dass man das machen muss. Meine Meinung ist, und ich bin weit entfernt, man muss es ja immer wieder sagen, weit entfernt von rechts, ich bin ganz solide in der Mitte, du kannst nicht Milliarden verschenken, wenn dein eigenes Volk im Arsch ist. Du kannst keine Minderheiten mitnehmen, wenn die Mehrheit im Arsch ist. Und es ist bei uns so, dass wir schon seit Jahren uns, also diese Leistungsgesellschaft vor der Schule angefangen, Universität überall, das gibt es gar nicht mehr, sondern es geht nur noch darum, wir müssen so viele Leute mitnehmen und wir müssen unsere eigene Leistung nach unten fahren und jemand, der Klassenerster ist, darf nicht mehr Klassenerster sein, weil da ist ja noch der Ahmed, der kein Deutsch kann und den wir auch noch mitnehmen müssen. Und bevor der Ahmed nicht so gut ist wie der Einzelschüler, da brauchen wir gar nicht weitermachen. Diese Mentalität ist falsch. Das ist falsch und das ist auch nicht gut und das ist auch nicht moralisch und das ist gar nichts. Moral ist eine neue Maßeinheit, die Faulen erfunden haben, die selber nichts leisten, um sich über andere zu stellen, die was leisten.
Ja, und das hat auch der Lehrerverband heute erkannt, denn der Lehrerverband hat heute verkündet, hört, es muss eine Quote geben für Migranten in einer Klasse, was ja auch völlig klar ist, dass wenn noch zwei Deutsche sind und der Rest sind Migranten, dann ist das nicht einfach, eben alle Migranten mitzunehmen und die Deutschen also gleichzeitig in einem Tempo voranzubringen. Und auch das, liebe Zuhörer und liebe Petzer oder hintenrum Anzeiger, von denen wir ja auch schon welche hatten im Podcast, auch das ist nicht rechts, das ist völlig normal. Ich bitte doch den Zuhörer, also den geneigten kritischen Zuhörer, der gegen uns ist, mal darüber nachzudenken, dass momentan ganz furchtbar viele Begriffe übrigens auch verdreht werden. Wir leben ja in einer Zeit, die übrigens auch im Nationalsozialismus ganz vorne war, dass man nur noch mit Buchstaben und Abkürzungen behelligt wurde, mit HJ und KZ, das waren und ähnlich ist es ja heute auch. Und es werden Begriffe umgedeutet. Hast du den Artikel gelesen, Neusprech Deutsch, von Claudio Casula ist der, glaube ich.
Nein.
Hat das ein bisschen zusammengefasst. Also wir können mal ganz kurz eben reinlesen. Ich kann jetzt nicht alle Begriffe aufzählen, aber er hat es tatsächlich gut gemacht. Was diese neuen Begrifflichkeiten so bedeuten. Hass und Hetze ist neuerdings eine kritische und oder ironische Bemerkung. Die Wissenschaft, das sind jetzt Wissenschaftler, die das Narrativ der Regierung stützen oder auf deren Lohnlisten stehen. Schwurbler, das Wort Schwurbler steht neuerdings für Wissenschaftler und andere, die das Narrativ der Regierung in Frage stellen. Solidarität bedeutet neuerdings, es wird teuer. Leugner, das sind Kritiker. Fake News ist eine Nachricht, die unbedingt unterdrückt werden muss, weil sie dem Narrativ des politmedialen Komplexes widerspricht. Aufmarsch, ein Aufmarsch ist immer eine Kundgebung nicht linker Demonstranten. Der digitale Euro ist Bargeldabschaffung und die Zeitenwende ist ein Ereignis, das zum Anlass genommen wird, die eigene Agenda rücksichtslos durchzudrücken. Also da gibt es Tausende, sag ich mal, Sondervermögen, weißt du, was das ist? Das sind 100 Milliarden Euro neue Schulden.
Ja.
Doppelwumms sind 200 Milliarden Euro neue Schulden. Und die Mobilitätswende ist die Abschaffung des Autos. Also das kann man immer weitermachen. Ach, schön ist hier auch, Sekunde.
Hochrisikotechnologie, was ist denn damit? Eine Erfindung der Grünen, die es geschafft hat, bis in alle öffentlich-rechtlichen Sender zu gelangen. Wenn heute über Atomkraft gesprochen wird, reden sie automatisch. Ist immer dieses Wort Hochrisikotechnologie dabei. Das ist erfunden worden in der Zentrale der Grünen. Kann man genau beobachten, wann das zum ersten Mal, wer das gesagt hat. Dann sagen das die ganzen Politiker. Dann sagt das diese eine Planschkuh da. Und dann ist es plötzlich in den Nachrichten. Alle sagen Hochrisikotechnologie. Hochrisikotechnologie ist das, was die Technokraten der Grünen machen. Das ist Hochrisiko. Ein Land zu verdrängen ist Hochrisikotechnologie und nicht die Atomkraft, die übrigens weltweit auf dem Weg nach oben ist. Wir hatten das ja schon mal und nicht wie Herr Trittin immer behauptet, dass die am Ende ist. Die ist überhaupt nicht am Ende, im Gegenteil.
Aber wenn einer am Ende ist, dann ist es Herr Trittin. Das dauert nicht mehr lange. Da sind wir übrigens bei den Toten. Hast du von Christian Herold gehört? Ist dir dieses Posting über den Weg gelaufen?
Nein.
Christian Herold, Journalist beim ZDF, Comedy-Arbeiter für Böhmermanns Magazin Royal. Weißt du, was der gepostet hat?
Nein. Jetzt,
ich möchte noch mal, der ist angestellt, der arbeitet auf unsere Kosten. Also der
hat was über den Papst gemacht?
Genau. Ja, der hat ein Bild von dem aufgebahrten, toten Papst gepostet und hat drüber geschrieben, haha, Leute, kennt ihr das noch? Als man das Pausenbrot über die Sommerferien in der Tasche vergessen hat.
Ich fassungslos drüber.
Der vergleicht also den aufgebahrten toten Papst mit einer schimmeligen Brotschnitte.
Kann ich ja sagen, warum? Weil natürlich hat der Papst Schuld auf sich geladen. Und da gibt es ja zumindest viele Fragezeichen, die wir beide schon gar nicht, aber auch viele andere Menschen gar nicht beantworten können. Aber es ist ja, also gegen den Papst zu wettern, es ist ja ich finde das, wie das stattgefunden hat in den 80er, 90er Jahren im Schmidt-Theater zum Beispiel, also gegen Kirche, gegen katholische Kirche und gegen Papst zu gehen, finde ich völlig in Ordnung. Habe ich gar kein Problem mit. Einen Menschen nach seinem Ableben so derart vorzuführen und sowas und das als öffentlich-rechtlicher zu machen, ich meine, man überlegt sich mal, wir würden das machen mit Herrn Trittin.
Das darfst du ja nicht machen. Und mir wurde ja vorgelaufen, ich habe es ja sogar bis auf die Startseite von T-Online, Deutschlands Verschwörungsmagazin Nummer 1, geschafft, weil als das Tivoli-Dach brannte, ich geschrieben habe, ich war es nicht. Also da gab es ja wenig Leute, die gesagt haben, also das ist aber furchtbar, das ist Nachtreten und es ist keiner zu Tode gekommen. Ja, also
das haben ja andere Menschen was anderes drunter geschrieben. Die haben drunter geschrieben Karma oder Corny. Fand ich auch lustig.
Ja, es ist nun nicht abgebrannt. Und ich war auch nicht mit dem Benzinkanister unterwegs. Ich denke natürlich auch darüber nach, wenn der Papst stirbt. Also ich mache ja auch Papstwitze. Und ich mache auch Witze über die katholische Kirche, weil ich eben Witze über alles mache auf der Bühne. Es gibt von mir diesen berühmten Satz, man soll nur Gutes über Tod reden, er ist tot. Gut. Ich glaube, dass mir das vielleicht sogar noch rausrutschen würde in dem Moment, wo jemand stirbt, abends auf der Bühne. Aber ich finde, das ist noch etwas anderes. Ich würde das nicht bei Twitter machen. Ich würde also im Leben nicht bei Twitter so eine Pointe rausholen, weil es eben keine Bühne ist. Ich sage das so in der Öffentlichkeit, es ist keine Bühne, es hat nichts mit Kunst zu tun. Und dann aber noch ein Foto.
Das ist das Ding.
Aufgebahrten Papst dazu und vier Lachsmilies da oben drüber.
Ja.
Das ist so ekelig und so abgehoben und so. Und weißt du was? Ich bin tatsächlich am Überlegen, viele meiner Freunde und Bekannten möchten ja keine Fernsehgebühren mehr bezahlen und sie gehen jetzt in den Boykott seit dieser unsäglichen Transfolge von Böhmermann, der ja alle Frauen, die sich kritisch, nicht was gegen, sondern die sich kritisch zum Thema Transvestitenwahn in Deutschland äußern, zum Scheißhaufen degradiert hat. Der sagt ja, das sind keine TERFs, das sind TERTs und TERTs heißt ja irgendwie Haufen Scheiße. Und deshalb zahlen viele jetzt aus Protest von meinen Bekannten keine Fernsehgebühren mehr. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich das auch nicht mache.
Also ich habe die Abbuchung wieder zurückgeholt, 221 Euro wieder zurückgeholt. Ich mache das auch nicht mehr. Und ich gehe auch vor Gericht damit. Weil was da passiert ist, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja zum großen Teil dazu beigetragen, dass viele Menschen vergiftet wurden. Also ich zum Beispiel wurde definitiv vergiftet. Anderen Leuten ist diese Impfung vielleicht, oder das ist ja gar keine Impfung, sondern es ist ja eine Genbehandlung, ist anderen Leuten besser bekommen. Mir ist es nicht bekommen. Fertig, aus, Punkt. Und ich wurde auch noch, ich musste, um meinen Beruf ausüben zu können, um nicht gefeuert zu werden, musste ich auch noch mich impfen lassen und das auch noch entsprechend nachweisen bei jeder Gelegenheit. Und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist die Propagandamaschine für diese Geschichte gewesen. Es ist jetzt inzwischen ja bekannt, deutlich bekannt, international deutlich bekannt, dass diese, in Anführungsstrichen, Impfung, in Wirklichkeit Gentherapie, sehr wohl sehr, sehr, sehr schlimme Folgen haben kann. Plötzlich und unerwartet gibt es einen Film zu, haben wir ja schon mal unten drunter gepostet auch, den Link dazu, glaube ich. Den kann man aber auch bei Netflix sehen, Died Suddenly, plötzlich gestorben oder plötzlich und unerwartet heißt der Film. Wenn man sich das anguckt, wird einem Angst und Bange. Angst und Bange wird einem dann. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk war die Propagandamaschine für diese Geschichte, obwohl sie gar keine Ahnung hatten, um was es geht. Sie haben sich nicht umfassend informiert, wie übrigens auch in Kriegsgeschichten und sowas alles. Sie informieren sich nicht mehr richtig. Es gibt das, was ich kennengelernt habe, wofür ich gerne Gebühren zahle, auch wenn ich es gar nicht nutze. Ich gucke gar kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich würde es gerne bezahlen, aber nur dann, wenn dort handwerklich sauberer Journalismus stattfindet. Und was da heute stattfindet, das ist eine nichts weiter als eine Staatspropagandamaschine. Der billigsten, dümmsten Art. Das hat man jetzt gesehen, besonders nach Silvester. Ich meine ganz ehrlich, nach den Bildern, die es da gegeben hat, wer sich da hinstellt und sagt, naja, das liegt sicher auch am Klima. Ich weiß gar nicht, wie viel LSD man geschluckt haben muss oder ob die vielleicht, keine Ahnung, Kugelschreiber gefressen haben oder irgendwas, Blausäure, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was einen Menschen so krank macht, dass er wirklich glaubt, er kann das Volk so verarschen.
Ja, also mich macht es auch jetzt langsam wirklich wütend. Und auch da wieder mal eine kleine Ansage an den Zuhörer, weil ich immer weiß, dass Feinde mithören. Möchte ich dann da doch nochmal sagen, dass wir da nicht die Einzigen sind und wir sind nicht verblendet oder wir sind irgendwie bekloppt geworden oder sonst irgendwas. Es ist tatsächlich so, dass das eigentlich alles auf der Hand liegt. Was soll man dazu sagen?
Da gibt es einen wunderbaren, auch von Julian Reichelt übrigens, Film dazu. Und zwar hat der mit einem Experten gesprochen, der sich mit Eritrea auskennt, richtig gut auskennt. Und der hat ganz deutlich geschildert, und das gilt nicht nur für Eritrea, das gilt für alle anderen, die hier sind, auch genauso. Frau Merkel hat Propaganda gemacht, man muss unbedingt herkommen. Sie haben zu Millionen Menschen hergeholt und keine Sau kümmert sich um die. Erstes Problem. Zweites Problem, der aus Eritrea hat versprochen bekommen, hier gibt's 500 Euro. Der hat gedacht, okay, bei uns kostet das Leben im Monat 10 Euro. Das heißt, wenn man da hochgeht, gibt man 10 Euro fürs Leben auf, bleiben 490, die schicke ich hier unten meinem Stamm, ja, und dann ist das ganze Dorf gerettet. Ein Eritreer rettet ein ganzes Dorf. Jetzt kommt der arme Eritreer hier hoch. Alle haben, er hat den Erwartungsdruck seines Stammes im Hintergrund, seiner ganzen Familie, alles, was dazugehört, ja. Dann kommt er hoch und stellt fest, von den 5 Hunis bleibt nichts über, weil das Leben nämlich hier nicht 10 Euro im Monat kostet. So einfach ist das Leben manchmal. Das nächste ist, jemand, der aus Eritrea kommt, vom Land in Eritrea, der weiß nicht mal, was eine Stufe ist, geschweige denn, was eine Rolltreppe ist, geschweige denn, was überhaupt diese Art des Zusammenlebens bei uns ist. Die wissen nichts. Die aus den, also zum Beispiel aus Syrien kommen, aus den Städten, Libanesen, Nordafrikaner, die wissen das natürlich alles. Die kommen hierher und die machen hier genau das Gleiche, was sie in ihrem Land auch gemacht haben. Ausnutzen, abzocken, abgreifen, was man kann. Und da es bei uns so schrecklich leicht ist, passiert auch nichts. Und ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, dieses Beispiel von dem Lehrer in Hamburg, ja, der einen riesen Job bekommen hat, 8.000 Euro im Monat dafür, dass er den Flüchtlingen Deutsch beibringt, ja. Von 26 angekündigten Leuten, die an einem Dienstagabend um 8 Uhr zu erscheinen hatten, ist kein einziger gekommen beim ersten Mal. Beim zweiten Mal sind 2 erschienen. Von diesen beiden war dann beim dritten und vierten Mal, war dann nur noch einer übrig. Dann hat er gesagt, okay, wir müssen uns ja nicht in dem Klassenzimmer hier treffen, sondern können wir auch in irgendeinen Laden gehen, ja, da wo er sich ein bisschen heimisch fühlt. Der Typ, den er betreut hat, arbeitet heute bei Edeka, hat eine richtig schöne Karriere gemacht, spricht super Deutsch, hat eine Familie gegründet und alles das. Einer. Alle anderen, die ihm angekündigt wurden, für der richtig viel Kohle hat, so viel Geld noch nie in seinem Leben verdient, sagt er mit so wenig Arbeit, ja. Alle anderen sind einfach nicht gekommen. Und es ist scheißegal, es passiert in Deutschland nichts. Es passiert nichts. Es ist egal, du kommst hierher, du kriegst sofort Kohle, du musst nichts belegen, nichts beweisen, nichts machen, nichts tun. Ich weiß gerade, wie es ist, zum Arbeitsamt zu gehen und sich arbeitslos zu melden. Die verarschen mich von vorne bis hinten. Ich muss ständig irgendwelche, noch ein Formular und noch ein Formular. Wenn ich gesagt hätte, ich komme aus, keine Ahnung, irgendwo her und ich habe meinen Ausweis verloren, hätte ich längst die Kohle. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Und natürlich, man muss überlegen, wenn jemand zu dir sagt, pass mal auf, K-Ray, du könntest nach Amerika gehen, da kannst du den ganzen Tag machen, was du willst, du kriegst genug Kohle, dass du schön leben kannst und weißt du was, die ganzen Deutschen sind da auch schon alle. Dann gehst du doch dahin.
Ja, was mir wichtig ist, ist tatsächlich, dass ich überhaupt nichts dagegen habe, wenn, und du ja auch nicht, wenn es Leuten nicht gut geht und die machen sich auf den Weg und sie kommen hierher. Das Problem ist einfach nur, wir müssen sie hier, und das ist ja das, was von Anfang an bemängelt wurde, wir müssen natürlich wissen, wer kommt und was machen die. Wir müssen sie vernünftig aufnehmen und vernünftig integrieren. Und das geht nur über vernünftige Bildung, über vernünftige Ämter, über vernünftige Menschen in den Ämtern. Im Prinzip ganz einfach. Und über natürlich, wenn jemand sich nicht benimmt, muss er wieder raus. Ganz einfach. Aber im Berliner Hauptbahnhof funktioniert seit 28 Wochen auf Gleis 7 und 8 die Rolltreppe nicht. Und ich habe jemanden bei Twitter, der das übrigens wöchentlich postet. Von Woche zu Woche schreibt der Berlin Hauptbahnhof, die Rolltreppe Gleis 7 bis 8 ist auch nach 28 Wochen nicht repariert. Sie kriegen in dieser Stadt einfach gar nichts hin. Hier ist alles egal. Und ich habe ihm heute geschrieben, wäre die Treppe repariert, würde ich Ihre Berichte über deren Betriebszustand wirklich sehr vermissen. Bleiben Sie bitte dran. Ich meine, wir kriegen es nicht mal hin, eine Rolltreppe am Laufen zu halten. Es geht, im Moment geht es wirklich gar nicht. Und ich glaube, wir wiederholen uns hier mit unserem Podcast immer. Aber es kommen ja auch quasi wöchentlich Eindrücke dazu, dass dieses Land einfach total Bach runtergeht.
Das, was wir vor 18 Wochen für unmöglich gehalten haben, ist heute absoluter Alltag. Das, was, muss man auch sagen, was diese ganzen angeblichen Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker und Schwurbler, übrigens das Wort Schwurbeln wollen wir nicht vergessen, das wurde erfunden. Der erste Schwurbler, über den Schwurbler überall zu lesen ist, ist Herr Habeck gewesen. Habeck steht für Schwurbeln. Der ist der Schwurbler. Jemand, der im Kreis redet über was, von das er keine Ahnung hat. Daher kommt das Schwurbeln eigentlich. Und dann wurde das irgendwie in eine andere Richtung geleitet. Und dann wurden das am Ende die Schwurbler und Verschwörungstheoretiker. Nur, wenn man sich anguckt, was die Verschwörer vor 3 Jahren gesagt haben zum Thema Corona. Wenn du dir das anguckst, dann wirst du feststellen, dass 3/4 derer Aussagen wahr geworden sind. Das Zeug wirkt nicht. Das Zeug schützt nicht dich, es schützt nicht andere, es schützt nicht vor Ansteckung und es schützt sowieso nicht mit der ersten und nicht mit der zweiten, sondern erst mit der dritten, vierten und fünften. Das Ding ist ein Scheißprodukt. Bums. Und es ist unkontrolliert und es hat Folgen und es wird gelogen rund um das ganze Ding. Und die Pharmaindustrie lügt. Das ist ja inzwischen bewiesen, international bewiesen. Wie kann man dann nach wie vor immer, also deswegen alle Fantasie, die wir aufwenden hier, wird ja eigentlich von der Realität immer noch übertroffen. Und ganz deutlich nochmal, ich bin total dafür, ich glaube 100% daran, dass man ein offenes Land sein muss. Ich finde es total toll, wenn andere Kulturen herkommen. Aber es gibt für mich Regeln. Und die Mindestforderung muss ja sein, dass die gleichen Regeln für die auch gelten. Und ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ich habe hier Kollegen mit Migrationshintergrund, die sind stinkreich geworden mit Corona-Testzentren. Weißt du was? Die lachen. Die kommen aus dem Lachen schon seit Jahren nicht mehr raus, weil sie innerhalb von ganz kurzer Zeit so unglaublich viel Schotter abgegriffen haben. Du machst dir keine Vorstellung. Und ich selber habe gedacht, ich Vollidiot bin jeden Tag, obwohl ich ja, sag mal, diese gleiche Idee, die die hatten, ja, hatte ich genauso. Mach so einen Laden auf. Du brauchst nur eins. Du brauchst nur einen verdammten Arzt. Ich kenne 300 Ärzte, ja. Mach so ein Testzentrum auf. Wir verdienen uns alle dumm und dappig. Das haben die einfach gemacht. Die haben einfach aus ihrem Kreis einen Arzt genommen, haben den offiziell oben drüber geschrieben, haben 3 Testzentren aufgemacht. Sie haben mehrere Millionen abkassiert. Ganz schnell. Und wir gucken uns dumm an, ja, und sagen, scheiße, warum die und warum nicht wir? Ja.
Ja, weil ich glaube, wir sind tatsächlich doch immer so die meisten von uns so ein Volk von Zauderern und Haderern. Ja. Das
Ja.
ist ja eben auch, du merkst das ja auch in diesem Podcast, dass wir dauernd, also wir sind aber nicht und man muss immer aufpassen und trotzdem wird es uns ja negativ ausgelegt, machen wir uns nichts vor. Wir versuchen immer zurückzuspulen und ganz klipp und klar zu sagen, wir sind offen natürlich für Zuwanderung, wir sind offen, aber trotzdem wird einem irgendwie ein Strick umgelegt und wir hadern und zaudern immer. Das habe ich übrigens tatsächlich auch, wenn ich mir die Regierung angucke, dann denke ich immer, so doof könnt die doch nicht sein. Und jetzt aber langsam gibt's bei mir eben auch, wenn ich Frau
Doch.
Lambrecht im Böllerregen sehe und die hält da einfach eine Rede.
Die sind unfähig. Ich schwör's dir. Es ist kommunikative, politikhandwerkliche, totale, hundertprozentige Unfähigkeit. Diese Ricarda Lang kann nichts. Sie ist optisch ein Symbol der Unfähigkeit, sich selber in den Griff zu kriegen. Wie soll die denn irgendwas anderes in den Griff kriegen, wenn sie nicht mal sich selber in den Griff hat? Die explodiert irgendwann.
Ja, ich war ja völlig besorgt, als ich gelesen habe, in Berlin ist was geplatzt. Es
Ja.
war aber dann doch das Aquarium.
Und sie ist nicht reingesprungen, hoffentlich.
Nein. Also wir sind tatsächlich ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das jeder ist. Also die in der Politik natürlich nicht. Die hadern überhaupt nicht mit sich, also die meisten zumindest nicht. Aber
Nein.
dieses Ding, warum mache ich jetzt kein Impfzentrum auf? Ach, na, ich glaube, das ist zu schwierig, das kann ich nicht. Warum gehe ich nicht in die Politik? Ich glaube, dafür bin ich nicht gebildet genug. Und diese ganzen Dummköpfe, die sagen, nö, mach ich mal.
Ja, und du siehst es ja. Also, wenn jemand doch keine Ausbildung hat, nichts auf die Reihe gekriegt hat, nichts fertig gekriegt hat, der kann nicht, der ist zur Führung nicht geeignet, außer er führt weitere Spacken, die keine Ahnung haben. Und genau das passiert. Und gleichzeitig mit dieser, haben sie eine neue Wertigkeit geschaffen. Das ist der Trick. Der Trick ist, sie haben jetzt eher eine Ideologie in die Waagschale geworfen und Moral. Und diese Moral stellt sie ohne etwas zu tun, von einer auf die andere Sekunde auf eine andere Stufe. Und jeder, der arbeitet, fühlt sich wie wir. Wir arbeiten, machen, tun, probieren unser Geld, Familie auf die Reihe zu kriegen und so. Und wir sitzen hier und entschuldigen uns. Ich habe zu Silvester habe ich einen wunderbaren Film gesehen, in zwei Teilen, auf Paramount Plus, und zwar Liam Gallagher Live in Nebworth. Von Liam Gallagher kann man wirklich was lernen, weil der sagt nämlich nur eins: Fuck you. Ich gehe auf die Bühne, 125.000 Leute, zweimal hintereinander. I do it. Ich gehe dahin und ich habe da Bock drauf. Ich zieh's durch und es ist mir scheißegal, was die anderen sagen. Und der Typ, diese Haltung von Liam Gallagher, meine, klar ist das ein Manchester-Proll, aber ich wünsche mir viel mehr von seiner Haltung zu haben. Ich bewundere ihn für seine super Arbeit. Der macht großartige Musik. Der ist live sensationell. Der ist für mich ein Vorbild in Selbstbewusstsein und zu sagen, fickt euch doch, mir doch scheißegal, was ihr denkt. Und es müssen, ich glaube, dass die normalen Menschen, die bei gesundem Menschenverstand sind, müssen dieser moralischen Truppe irgendwie mal sagen, weißt du was? Es ist mir scheißegal, was ihr denkt, macht, wie ihr euch verhaltet, was ihr für Regeln aufstellt. Diese Regeln gibt's nicht. Es gibt die 10 Gebote, es gibt das Grundgesetz, reicht mir. Ich brauche euren Schrott nicht, euren künstlich angeregten Schrott. Ich habe da wieder jetzt, der Altmaier biedert sich jetzt an bei
Ich
Friday
habe es
for
auch
Future.
gesehen.
Wahnsinn. Das
Was
ist
hat
mir
der
so
gepostet?
peinlich, so peinlich. Wahnsinn.
Was hat der gepostet, der
Ach,
Altmaier?
dass wir die Generation der Schuldigen sind und sowas alles. Und dann schreibt hier das Plappermäulchen, schreibt dann unten drunter, ja, so ist es und so. Nix da, überhaupt nichts ist. Ich bin null schuld an irgendwas. Woran ich schuld bin, ist, dass es den Ganzen so gut geht. Daran bin ich schuld, weil ich nämlich Steuern, Millionen von Steuern bezahlt habe.
Eine Transi-Bekannte von mir, Margot Schlönzke, hat gepostet bei Twitter oder bei Facebook, liebes ZDF-Team, ihr könnt nicht in eurer Silvestershow euch über das warme Wetter und den Klimawandel beklagen und am Ende eine Kreuzfahrt für zwei Leute Zuschauer verlosen. Merkt ihr noch was? Das geht gar nicht, aber da ist ja noch Luft nach oben, wo ich so denke, Transvestiten in Berlin machen jetzt auch Reiseberatung. Also ich hab dann reingeschrieben, es gibt 280 Kreuzfahrtschiffe, 283 glaube ich, und es gibt 90.000 Schiffe. Wenn du jetzt auf deinen Haarteil und auf deine künstlichen Perücken verzichten würdest, könnten wir einen Frachter von China nach Deutschland sparen und die Leute könnten ihren wohlverdienten Urlaub machen. Und was war das Ergebnis dieser Debatte? Du hast keine Ahnung. Du bist zu dumm. Du bist reaktionär. Und ganz zum Schluss kam dann noch die kleine Spitze. Und gerade du müsstest ja wissen, dass man vorsichtig sein soll, denn da ist ja aus dem Schmidt-Theater auch noch etwas anhänglich über dich. Weißt du, da wird diese
Etwas
guten,
anhänglich über
da ist mal
dich.
etwas
Ich
anhänglich.
glaube nicht, dass irgendjemand, der mit dem Schmidt-Theater zu tun hat, das Recht hat, über anhängliche Dinge zu sprechen. Weil da kann es ja ganz schnell passieren, dass man einfach mal guckt, wie es in dem Schuppen riecht. Oder noch schlimmer, dass man mal hinter die Kulissen guckt. Oder noch schlimmer, dass man guckt, was andere Leute so in anderen Ländern anstellen. Also ich glaube, dass das Schmidt-Theater, dass da bestimmt nichts anhänglich ist. Das glaube
ich. Ah, aber haben wir denn auch was Schönes? Ist denn irgendwas Gutes passiert?
Ja, also wir haben was Schönes, glaube ich. Wir haben ja schon geredet über die wunderbaren Konzerte im Sommer.
Ja.
Und was mir sehr gut gefallen hat, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ich habe den Clip dieser Show in Berlin gesehen. Und was mir toll gefallen hat, ist, dass man in dem Clip, man sieht es zwar nicht, aber man hört es, wie die Leute drauf warten, auf diese Erlösung. Wie das, ne, die hören dem Gesang zu und du hast ja schön gesungen und dann kommt dieses Bild rein. Guckt euch das bitte an, liebe Zuhörer. Und wie erleichtert sie aufjubeln. Wie das aus ihnen rausbricht. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass spätestens durch die Vorkommnisse der Silvesternacht jetzt es eine Chance gibt, dass Deutschland flächig aufwacht und dass man sich mehr traut.
Ja, die Hoffnung habe ich auch. Nach dieser Show in Berlin ist ein Mann zu mir gekommen und der hat zu mir wörtlich gesagt, soll ich Ihnen mal sagen, wie man sich fühlt, wenn man aus Ihrer Show kommt? Man hat das Gefühl, man hat endlich mal die viel zu engen Schuhe ausziehen können.
Ja, genau so ist es.
Und ich glaube, dass ganz Deutschland mal die zu engen Schuhe ausziehen sollte und sich erstmal über alles lustig machen sollte wieder. Und zwar ohne böswillige Gedanken, sondern ein bisschen Arsch in der Hose haben sollte. Und tatsächlich würde ich mal sagen soll, warum sagt hier keiner, wie er sich fühlt? Ach, nicht wieder negativ abdriften, nicht wieder negativ abdriften. Nein. Das Schöne ist, wir hatten fast 300 Zuschauer in Berlin in den Wühlmäusen und meine Shows sind gut verkauft und ich habe da, und das sind nicht nur Nazis, es war eine alleinstehende ältere Frau in der ersten Reihe und ich habe gesagt, wer ist denn mit Ihnen da? Und da hat sie gesagt, ich bin ganz alleine. Sag ich, suchen Sie denn was zu ficken? Ich könnte Ihnen was besorgen. Und habe so rübergerufen, ist jemand alleine da, hier vorne ist was Fickbares? Und anschließend kam ich nach vorne und da ist eine Frau von der Gastronomie, die heißt Fatima in den Wühlmäusen, die haben fantastische Gastronomie da und ich kenne die seit Jahren und die hat gesagt, du, weißt du, worauf ich total stolz bin? Ich habe eine Freundin, der habe ich gesagt, du musst unbedingt zu K-Ray gehen und die war heute da und das hat ihr so super gefallen. Die saß in der ersten Reihe. Das war ich. Und ich habe der gesagt, sie wäre noch fickbar. Ja, und das war eine ältere Dame, die sich nicht isoliert hat, die hatte einfach nur Spaß. Wo alle anderen immer so, also hören Sie mal, also. Und in der dritten Reihe saß jemand, das war ein Rettungssanitäter. Der war wunderschön, der hatte riesige Arme, tätowiert. Ich sage ja immer, früher war alles besser. Früher wusstest du, wenn jemand rechts einen Ohrring hat, dann ist er schwul. Und wenn jemand tätowiert ist, ist er Pirat. Das war einfach super. Das wusste man früher, wenn du heute in eine Bank gehst, hast du das Gefühl, da arbeiten nur schwule Freibeuter. Und dann habe ich gesagt, Mann, du bist aber ein geiler Typ. Und habe darüber geguckt. Und davor saß ein älterer Herr und der hat gesagt, meinen Sie mich? Sag, haben Sie einen Spiegel im Maus? Sie sind hässlich.
Ja, aber guck mal, das ist doch genau das. Also ich übrigens gerade wurde von dem Typen erzählt, dass ich denke sofort an Ralf König natürlich. aber ich finde es ja gut, also dass es noch da ist, dass das geht und dass diese Fehlersuchkultur, ne? Ich muss einen Fehler bei jemand anders finden, um mich dann über ihn zu stellen und darauf hinzuweisen, dass es ein Fehler ist. Ich glaube, dass das auf dem absteigenden Ast ist. Ich habe was Herrliches erlebt, und zwar kennst du Manuka-Honig aus Neuseeland?
Nein.
Das ist ein ganz besonderer Honig, der hat einen ganz hohen, kommt jetzt eine Abkürzung, HGN, NGO, keine Ahnung, irgendwas, Gehalt, von einer Substanz, die tatsächlich, weil es von einem bestimmten Strauch kommt in Neuseeland, der nur in Neuseeland wächst, einen besonders hohen Anteil an einer keimtötenden, bakterientötenden, desinfizierenden Substanz hat, sagen wir mal so. Das gibt verschiedene Mengen, die da drin sein können. Auch mein Lebensmitteltipp übrigens der Woche, gerade jetzt im Winter und gerade weil so viele rumschnupfen und Grippe haben und Erkältung haben und so. Ein Teelöffel Manuka-Honig hilft tatsächlich, also ich kann es beschwören, kann man auch auf raue Hautstellen tun und so, ganz wunderbar. So, dann hat also diese Firma, die sehr ehrlichen Manuka-Honig verkauft, hat auf Facebook das gepostet. Dann haben Leute drunter geschrieben, wie toll es ist. Und aber einer dabei, der schrieb plötzlich, alles Blödsinn. Dann haben die Leute gefragt, warum ist das denn Blödsinn? Ja, ist Blödsinn, weil der Honig wird über viele Temperaturzonen geschickt und das zerstört alles. Dann hat jemand geschrieben, bist du Imker? Ja, ich bin deutscher Imker. Wir haben das auch drin, nur wir haben nicht dieses HGNO, sondern wir haben nur HO. Und das ist genauso gut. So, dann kam irgendein Lebensmittelchemiker dazu, der sagte, ich muss da leider korrigierend einwirken. Also das ist totaler Blödsinn. Naja, Fakt ist, eine Produktvorstellung mit einer schönen Produktgeschichte, die man einfach testen kann. Jeder kann sich doch den Honig bestellen, der kostet mehr als normaler Honig und der kommt aus Neuseeland. Kann man darüber diskutieren, ob man Honig aus Neuseeland, aber anyway, er ist eben nur aus Neuseeland mit dieser Substanz erhältlich. So, da gibt es auch Fake-Produkte, aber es gibt echte Produkte. Wenn ganz viele Menschen sagen, es hilft ihnen, wieso hat jemand das Recht, dann anzufangen, das alles schlecht zu machen? Und dadurch, dass sich das dann so schnell gedreht hat, irgendwie habe ich gedacht, siehst du, das ist wieder so einer von diesen hier, so eine Meldemuschi, ja, der einfach nur das Internet anguckt und irgendwie sucht er irgendeinen Fehler und dann labert er irgendwas zusammen. Ich glaube, ich bin jetzt mal positiv. Ich glaube, die Zeit ist vorbei und das Gebälk bricht langsam zusammen. Und ich glaube, in Wirklichkeit haben die Menschen, das hast du auch Silvester gemerkt, die Menschen haben die Schnauze voll von dieser ganzen Moral, von dieser Ideologie und von dem Dreck, weil es wurde so viel geknallt wie schon lange nicht mehr. Und ich bin gar nicht für Knallen. Wir haben 4 Hunde. Ich finde es ganz schlimm, wenn es zu draußen so knallt. Aber ich habe auch gesagt, dieses Jahr, weißt du was, leck mich doch am Arsch mit eurer Moral. Ich bin direkt los, habe Raketen gekauft, habe für jedes Familienmitglied eine Rakete hochgeschossen. Meine Frau hat den Hunden die Ohren zugehalten. Das war's. Leck mich doch. Liam Gallagher ist die geheime Formel. Man sollte sich doch mal angucken, wie der Mann im Helikopter auf dieses Gelände fliegt, ja, in Knapworth, wo 125.000 Leute auf ihn warten und er nicht den Hauch, aber auch nicht den Hauch eines Zweifels hat, dass er die Jungs jetzt richtig heiß machen wird da unten.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich wirklich so, dass man zu viel zweifelt, ne? Man zweifelt ja zu viel. Also ich habe einen netten Facebook-Eintrag gehabt, einen dummen, aber netten. Der hatte geschrieben, K-Ray ist für mich keine Comedy. So, worauf natürlich dann sofort kam, ja, haha, und alle lachen doch über K-Ray und das ist doch, und haben doch alle Spaß und wie kommen sie denn darauf? Und dann schrieb der ganz nett, ich wünsche K-Ray allen Erfolg und so, das Wording ist nicht meins und so. Ich kann das verstehen, wenn Leute da hingehen und ich wünsche ihm das auch, dass Leute da hingehen, nur für mich ist das keine Comedy. Ich habe ihm dann geschrieben, definiere Comedy.
Ja.
Er hat dann den Wikipedia-Eintrag gemacht und sage ich, okay. Ich freue mich sehr über Ihre Kritik. Schade, dass Sie das, was ich mache, nicht mögen. Aber Sie haben einfach fälschlich gesagt, ich mache keine Comedy. Wenn Sie eine Banane essen und Sie mögen die Banane nicht, bleibt die Banane eine Banane. Es ist eine Banane, nur Sie mögen sie eben nicht. Und das wollte ich einfach nur korrigieren. Und ich fand es total toll, dass der dann schrieb, ja, seien Sie mir nicht böse, ich habe mich da falsch ausgedrückt und ich wünsche Ihnen trotzdem volle Hallen und immer viel Spaß. Also es gibt auch solche Leute.
Aber das ist doch super. Ja. Finde ich total in Ordnung. Absolut. Das ist wie mit Musikgeschmack und so. Da kann doch jeder, wie er will. Aber dieses Aburteilen und alles, was nicht meine Richtung ist, ist gleich falsch und so. Ich würde mal sagen, wir können, also wir sollten einfach grundoptimistisch sein, und grundoptimistisch ins Jahr gucken und das sozusagen mit einem, ja, deswegen am Anfang der Sendung hatten wir Schein. Jeder sollte für sich selber probieren, am meisten zu strahlen. Heute übrigens, weißt du, dass heute eine Karnevalsveranstaltung ist? Eine ganz dramatische Karnevalsveranstaltung, so eine Mischung zwischen, würde ich sagen, eine Mischung zwischen einer Karnevalsveranstaltung und einem Trauergottesdienst, nämlich Dreikönigstreffen der FDP.
Ach.
Sag mir mal, jetzt mal mit aller Fantasie, was wollen die da, was für Botschaften hat denn die FDP? Nachdem sie jetzt zweimal ihre gesamten Wähler belogen hat, nachdem sie jene Verrenkung gemacht haben, was wollen die denn auf dem Dreikönigstreffen? Wollen sie dann sagen, so jetzt geben wir aber Gas, jetzt ändern wir, jetzt packen wir an, jetzt gibt es doch wieder Atomkraft? Oder was wollen sie machen?
Keine Ahnung, aber das ist ja das Credo aller Politiker. Aber jetzt, ja. Aber jetzt. Und dann wird alles wieder relativiert.
Ja.
Aber wo du vorhin Musik sagtest, ich hab ja nun lange geschwänzt mit Buchtipps und auch mit Essenstipps. Und ich habe aber jetzt einen Musiktipp. Weißt du, wie die Platte, die ich empfehlen möchte, auf Englisch, auf Deutsch heißt?
Nein.
Fummeln in Richtung Ekstase. Also in Ekstase fummeln. Das Album, was ich jedem ans Herz legen möchte, solange wir noch zwar keine winterlichen Temperaturen, aber winterliches Licht haben. Kerze an, Tee machen und Fumbling Towards Ecstasy hören von Sarah McLachlan. Das Album ist 1997 auf den Markt gekommen. Es ist ein wunderschönes Lied drauf, das heißt Possession, was ich in meiner Show auch manchmal singe. Und ist mein absoluter Winter-Evergreen, tolles Album. Fumbling Towards Ecstasy von Sarah McLachlan ist mein Musiktipp. Und mein Essenstipp hänge ich gleich hinterher. Geröstete Frühkartoffeln, als ich das vorhin aufgeschrieben habe, gibt es die jetzt schon?
Nee, gibt es, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube noch, also ich weiß es nicht genau. Sind das diese kleinen Runden, die man auch süß machen kann?
Ich glaube ja.
Dann gibt's die.
Das
weil die
gibt
es ja zum Grünkohl.
Meiner Frau.
Was? Ja, die gibt es aber zum Grünkohl ja dazu.
Also geröstete Frühkartoffeln, meine Frau hat mir das gesagt, geröstete Frühkartoffeln mit grünem Spargel und Burrata oder Burrata? Du weißt es.
Burrata.
Ach gut, also die geröstete Frühkartoffel mit grünem Spargel und Burrata. Das ist mein Tipp. Ich habe das auch nicht, dass der Hörer jetzt denkt, was erzählt er denn da? Der weiß ja gar nicht, wie das schmeckt. Doch, ich habe das schon gegessen. Ich weiß nur nicht, was es war. Also es war total lecker. Und darum habe ich zu meiner Frau gesagt, wie heißt denn das noch? Das wird mein Rezept tippt. Geröstete Frühkartoffeln mit grünem Spargel und Burrata.
Gut, jetzt lege ich nach, dann würde ich es auch, ich halte mich auch mit Buchtipp zurück und empfehle jetzt, auch um uns allen Mut zu machen und uns probieren, eine Scheibe davon abzuschneiden, auf Paramount Plus gibt es im Moment, glaube ich, noch umsonst mit dem Sky-Paket, laufen zwei großartige Musik, wie soll man sagen, Musiksendungen oder Musikfilme oder Musikclips oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Erstens eben Liam Gallagher live in Nebworth, war 22 im Sommer, hat er zweimal gemacht, da gibt es eine Dokumentation erstmal und da kommen so einzelne Fans sozusagen, werden da vorgestellt, die dann auch dahin reisen zu dem Konzert. Unter anderem ein, ich glaube, 6-jähriges Mädchen, was eine Krebserkrankung hatte und was sich im Krankenhaus Liam Gallaghers Musik auf der Ukulele beigebracht hat. Und die fährt dann zum Konzert, erste Reihe ganz vorne mit ihrer Ukulele und bekommt von ihm während des Konzerts auch noch eine von diesen Rasseln geschenkt, die er immer gerne während seines Konzerts verschenkt. Ganz rührende Geschichte, aber auch die anderen Fans, die da vorgestellt werden und was die an ihm finden und was die auch mit Oasis verbinden, da sind wir so Oasis-Fans dabei, die auch noch zu ihm gehen und so. Tolle Dokumentation und danach eben das Konzert und das Konzert ist eins der besten Konzertdokumentationen, die ich je gesehen habe. Und deswegen, weil der Typ so unfassbar große, dicke, geile Eier hat. Der Typ steht da wie eine Eins, der zieht sein Programm durch, der hat geile Lieder geschrieben, der hat eine Mörderband, die unverändert, ich glaube, seit 9 Jahren oder was zusammenspielt. Ganz grandios. Und auf dem gleichen Sender gibt es auch Madame X von Madonna. Ich hatte ja das große Glück, dass wir 2019 in New York waren und dann hatte ich so ganz auf doof in Brooklyn in einem Theater Madonna-Karten gekauft. Ich habe gedacht, was kann das wohl sein? Was macht Madonna in New York? Da wusste ich noch nichts. Madame X hieß das Ganze. Ich dachte, ist es ein Film? Ist es was passiert da? Und dann saß ich mit meiner Frau in einer, glaube ich, dritten Reihe oder so. Und dann war das tollste Madonna-Konzert meines Lebens, bei weitem. Und ich habe viele gesehen, viele gute und viele schlechte. Es war ganz viel live. Es war großartig inszeniert. Es war in diesem alten, uralten, tollen Theater. Und sie wirklich, also sensationell. Bevor sie jetzt so schräg abgedriftet ist, auch optisch. Aber da war es, hat alles gestimmt. Und auch diese Dokumentation gibt es bei Paramount Plus.
Oh, das ist aber ein sehr guter Tipp. Denn ich war vorhin bei Saturn. Das wäre jetzt ein toller Schlusspunkt gewesen, den ich leider zerstören muss. Ich war bei Saturn. Und ich habe bei Saturn nämlich vorhin von Madonna eine DVD in der Hand gehabt und dachte, na, ich kaufe jetzt, guckt man sich sowieso nicht an, so. Und dann dachte ich, ja, dieses Album Madame X habe ich nämlich auf Vinyl und das ist eine tolle Platte, das ist wirklich eine ganz tolle Platte.
Ja.
Und ich wusste, dass sie irgendwo in irgendeinem Theater was gemacht hat, aber das ist mir aus dem Kopf gegangen. Also das kann man bei wo? Bei Paramount Plus kann man das
gucken. Ja, wobei die Aufnahme, die es da gibt, ist aus Lissabon, weil sie war ja lange in Lissabon und die ganze Vorbereitung für diese Madame X Show hat in Lissabon stattgefunden. Sie hat ja, um sich selber zu finden, hat sie sich in Lissabon aufgehalten, hat da viel mit den, ich weiß nicht, wie die Musikrichtung heißt, mit P irgendwas, die da in Portugal spielen, Para, Pagla, irgendwie so. Hat auch diese Musiker hatte sie auch dabei, die waren also live auch auf der Bühne, haben da live gespielt und so. Ich glaube, die Aufnahme ist aus Lissabon, aber wir haben es eben in New York gesehen, aber es ist das gleiche, die gleiche Show, das gleiche Theater. Es ist wirklich mit unfassbar vielen guten Ideen, tolle Musik, super inszeniert, ganz, ganz, ganz grandios.
Ja, also, das werde ich dann auch verlinken.
Ja.
Jetzt haben wir noch eine Bitte an alle Zuhörer, das nämlich die alle, an wie wir das immer machen, an 10 Leute bitte diesen Link schicken von diesem Podcast, Freunde und Feinde, einfach weiterschicken und bitte nicht nur die Leute, die sagen, hört euch mal an, was die beiden Nazis da sagen, sondern auch die Leute, die uns gut gewogen sind. Also weiterschicken.
Ja, bitte, bitte, bitte teilt das. Und zwar, ich sage das deswegen, weil ich finde, ich höre ja ganz viele Podcasts auch an, es gibt ganz viele gute Podcasts Und ich finde, was wir machen, ist ein bisschen was anderes, weil es einfach nur zwei Jungs unterhalten sich, wie früher. Kay Ray hat, glaube ich, letztes Mal gesagt, das ist wie wenn man im Zug so ein Gespräch von zwei Menschen belauscht. Und ich finde, das ist eine eigene Kulturart. Und so wie wir sind so wie wir sind. Wir üben nicht großartig, wir bereiten nichts Großartiges vor. Wir packen hier unsere Seele auf den Tisch. Und ich finde, das ist es allemal rechtfertigt, dass man es einfach teilt. Und es wäre schön, wenn es jeder einfach 10 anderen Leuten weitermacht. Das wäre toll.
Schönes Schlusswort.
Eine feine Woche wünsche ich dir.
Ja, ich dir auch.
Und denk mal dran, Manuka-Honig ist gut für den Magen auch.
Ja, ich werde gleich googeln.
Oh. Martin. Schick dir einen Link.
Tschüss. Ja, mach mal. Tschüss.